Welt rät hol, die News sind schrill. Doch einen gibt's, der nicht schweigen will.
Deutschland, Deutschland!
Ach, was ist das für ein Spiel?
Willkommen bei The Daily Mill. Deutschland, Deutschland!
Ach, was ist das für ein Spiel?
Willkommen bei The Daily Mill.
Liebe Leute, herzlich willkommen bei der Teutonen-Edition von The Daily Mill. The Daily Mill, Montag bis Freitag, den Wahnsinn unserer Zeit, verpackt in knappe 20 Minuten und jeweils mittwochs etwas niederschwelliger für Zuschauer aus dem restlichen deutschsprachigen Sprachraum Deutschland und Österreich. Und um Deutschland geht es auch im ersten Beitrag unserer Rubrik The Daily Watch. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Das gerät sehr gerne in Vergessenheit aufgrund der momentanen Verfassung dieser Nation. Aber es ist natürlich so, Goethe, Schiller und Co. haben uns ein reichhaltiges Erbe hinterlassen. Damit tun sich Heranwachsende allerdings ein bisschen schwer, aber es gibt nun eine sehr praktikable Lösung. Bitte sehr. Überfordert von Goethe und Schiller, Berliner Gymnasiasten lesen Literaturklassiker in vereinfachter Sprache. An Gymnasien sind reduzierte Ausgaben von Faust bis Romeo und Julia nicht mehr tabu. Manche Lehrkräfte halten dies für ein Unding, andere für eine Form von Pragmatismus. Ich liebe Pragmatismus. Am Gymnasium kriegt man den Faust beispielsweise also jetzt in vereinfachter Sprache und das scheint mir konsequent, weil an den restlichen Schulen, da wird ja ganz grundsätzlich nicht mehr Deutsch gesprochen, da soll man am Gymnasium auch ein bisschen schrauben. Aber ich habe mich nun gefragt, wie sieht das ganz konkret aus? Im Rahmen meines Bildungsauftrags, natürlich ohne Steuergelder, vollzogen. Zur Erinnerung, Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Tragödie, erster Teil, Studierzimmer, erster Monolog. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Was für ein Labsal für die literarische Seele. Wie klingt das nun aber, wenn wir das konsequent auf die Sprachbedürfnisse der heutigen Jugend herunterbrechen? Es müsste aus meiner bescheidenen Meinung heraus noch sonst ein bisschen aufgepeppt werden, beispielsweise mit Musik, damit wir die TikTok-Generation auch wirklich erreichen. Und ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und ich stelle mir das künftig im Deutschunterricht in etwa so vor, Film ab.
Yeah. Faust im Jahr 2026, studiert und trotzdem lost. Abi, Uni, Nächte wach. Kopf voll Stoff, doch nichts bringt mich voran. Brain voll, Leben leer, sag mir Bro, wofür war das alles wert? Abi, Abi, Uni, Stress nonstop. Alle sagen klug, ich fühl mich doch wohl. Brain voll, Leben leer. Hab Philosophie gefressen wie Brot. Jura, Medizin, Gott auch noch im Boot. Titel am Start, doch kein Cheatcode für sein. Erklär dir die Welt, versteh sie nicht allein. Dozent im Kopf, Krise im Bauch, alle Fragen da. Doch die Lösung verraucht, bin der Typ mit dem Wissen im Schrank. Doch das Leben fragt und jetzt, ich sag blank. Abi, Uni, Nächte wach. Kopf voll Stoff, doch nichts bringt mich voran. Brain voll, Leben leer. Goethe sagt's nur, ich fühl's doch mehr. Viel gelernt, nichts gecheckt. Faust on repeat. Mic drop.
So können auch 15-Jährige lernen, den Faust zu lieben. Ein ganz anderes Thema. In Deutschland gibt es ein Recherchekollektiv namens Korrektiv. Das sind die Leute, die sich in Geheimtreffen einschleusen, die gar nicht geheim sind. Und die schreiben danach eine Enthüllungsstory, die gar nichts enthüllt, indem sie rund um die Remigration von Geheimplänen schreiben, die gar nicht existieren. So, ihr erinnert euch. Gut. Klingt doch seriös, ja? Und jetzt hat Korrektiv für uns eine Mitarbeiterin auf X enthüllt, das nächste große Ding auf der Platte. Schau mal hier. Ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch. Nur mit größter Mühe halte ich mich davon ab, in den Schultaschen meiner Söhne zu stöbern, im Zug beiläufig die WhatsApp-Nachrichten meiner Sitznachbarn mitzulesen oder Kolleginnen über pikante Details verpasster Weihnachtsfeiern auszuhorchen. Wahrscheinlich eine Berufskrankheit oder auch eine Eigenschaft, die mich zum Journalismus führte. Vor ein paar Jahren stieß ich bei einer Buchrecherche auf einen einzelnen Satz, der mich nie mehr losließ. Im Rhein schwimmen Tausende, wenn nicht Zehntausende unbekannte Stoffe. Und das gilt für jeden größeren Fluss in Deutschland. Annika Jöres von Korrektiv setzt uns hier in Kenntnis darüber, was wir als nächstes zu erwarten haben von Korrektiv. Sie möchte gerne in den Schultaschen ihrer Söhne stöbern und sie würde gerne WhatsApp-Nachrichten der Bahnnachbarn mitlesen und sie nennt das eine Berufskrankheit. Nein, Annika, es deutet einfach auf einen ganz miserablen Charakter hin. Aber das nur nebenbei. Es klingt interessant. Sie will nun den Rhein untersuchen auf unbekannte Stoffe. Man hätte, Annika, Schätzchen, Annika, man hätte natürlich auch in der Corona-Zeit nachschauen können, was da alles in dieser ungeprüften Spritze mitschwimmt. Aber darauf hatte man keine Lust. Korrektiv, nur zur Information. Korrektiv ist kein Recherchekollektiv, die nennen sich noch so. Nein, Korrektiv ist eine Aktivistentruppe im Dienst ihrer Majestät, sprich der Regierung. Korrektiv ist darauf getrimmt, die Macht dieser Regierung zu erhalten mit maßgeschneiderten Storys, die ihren Interessen dienen. Was auch immer im Rhein schwimmt. Ich mache eine Prognose. Die Story ist noch nicht da, aber ich prognostiziere. Was auch immer im Rhein schwimmt, es hat etwas mit der AfD zu tun. Und was auch immer da an schädlichen Stoffen sich im Rhein bewegt, das Einzige, was hilft, ist eine Demo gegen rechts. Die wird ganz bestimmt folgen, kaum hat Korrektiv diese Recherche veröffentlicht. Ganz im verwandten Zusammenhang möchte ich euch einen überaus sympathischen Herrn vorstellen. Dem hat's nicht gefallen, als Leute der AfD den frierenden und hungernden Berlinern in dieser Zeit des linksextremistisch motivierten Stromausfalls mit einem warmen Süppchen helfen wollten. Ja, die sind da mit einem Stand, waren die zugegen auf der Straße und haben warme Suppe ausgeschenkt von der AfD. Der Mann hier fand's gar nicht lustig, schaut mal.
Das ist eine menschenfeindliche Partei, die versucht, hieraus Kapital zu schlagen.
Und denjenigen wollen wir natürlich helfen und vor allen Dingen wollen wir das nicht tun, indem wir das propagandistisch für die Partei ausschlachten.
Oh, da haben wir es ja! Da haben wir es ja!
Stehe morgens um 5 Uhr auf, bin selber 74 Jahre, fahre diese Feuerwehr, kommen hierher und rüsten abends wieder ab und den dritten Tag heute schon. Das machen wir aber gerne vom Herzen her. Ja.
Es ist euch scheißegal! Es ist euch scheißegal, wirklich!
Dann werden wir nicht.
Ja, film mich doch, du Lappen da hinten, wirklich!
Die AfD darf vieles, aber sie darf nicht helfen, ganz offensichtlich. Und schon gar nicht die Menschen in Not. Ich stelle mir nur die Frage, wo ist denn zum Beispiel die grüne Bezirksbürgermeisterin, ja, die verantwortlich ist hier für den Bezirk? Wo sind die Politiker von CDU oder Grünen oder Linken? Die könnten ja vor Ort ja auch anpacken. Vielleicht wäre ihnen das genehmer gewesen, aber die sehe ich hier nirgendwo.
Es ist euch scheißegal!
Ja, ne, ist konsequent. Also, ich fasse zusammen, kauft nicht bei Juden und esst keine Suppe von der AfD. Natürlich wäre es jetzt für diesen Herrn auch möglich gewesen, wenn er denn gewollt hätte. Statt die AfD zu konfrontieren, selbst einfach ein linkes Süppchen zu kochen und diesen Leuten vorbeizubringen. Aber das wäre weitaus anstrengender gewesen. Und ich schließe mal wieder, manchmal setzt sich das zwar schnellste, aber nicht unbedingt intelligenteste Spermium auf dem Weg zur Eizelle eben einfach durch. Und dann müssen wir noch die Vergangenheit umschreiben, ganz dringend. Schaut mal hier rein.
Straftaten von Migranten sind Fake News.
Wir hatten 2015 die sogenannte Kölner Silvester-Debatte, wo es darum ging, dass migrantische Männer Frauen angegrapscht haben und in dem Zuge aber es zu stärkeren Abschiebungen kommen sollte, Racial Profiling anders legalisiert werden sollte. Wir hatten die sogenannte Silvester-Debatte hier in Berlin, wo es hieß, dass migrantische Jugendliche besonders gewaltvoll seien, was auch im Nachgang widerlegt wurde. Wir hatten die sogenannte Freibad-Debatte, wo es darum ging, dass migrantische Jugendliche gewaltvoll im Freibad seien, was sich auch widerlegt hat.
Ja, nun wisst ihr es, nun habt ihr Klarheit, alles, was wir zu glauben wussten, zu wissen geglaubt haben, so muss es heißen, alles, was wir zu wissen geglaubt haben, ist widerlegt. Von der Kölner Silvesternacht bis zur Lage in den Freibädern war nicht so, wie wir geglaubt haben. Das muss diese Dame hier, die das uns mitteilt, das muss die wahrscheinlich noch den Damen erklären, die in der bewussten Silvesternacht in Köln und anderswo zu Hunderten handgreiflich oder schlimmer belästigt wurden. Wer ist die Dame? Die Dame ist Simin Cavabre. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie arbeitet an der Humboldt-Universität in Berlin im Lehrbereich Theorie der Politik. Interessant ist, real existierende Ereignisse wie die Kölner Silvesternacht oder diese fortlaufend zu beobachtenden Belästigungen im Freibad, die negiert sie. Dafür nimmt sie auf der anderen Seite jahrealte Ereignisse und konstruiert daraus eine fortlaufende Gefahr. Schaut mal hier rein. Hanau war kein Einzelfall. 4 Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, der 9 Menschen das Leben kostete, ist es wichtiger denn je, gegen Rassismus zusammenzustehen und gegen die kapitalistischen Zustände, die ihn begünstigen. Genau. Rechtsextremismus und Rassismus kommt immer in Tateinheit mit dem Kapitalismus. Man müsste vorne anfangen und den Kapitalismus abschaffen. Erst wenn wir alle verarmt sind, sind wir dann auch endlich diesen Rechtsextremismus los. In Fachkreisen nennt man das, was die gute Simin hier vorführt, übrigens fortgeschrittene Paranoia in Kombination mit völliger Blindheit auf dem linken Auge. Und wir wechseln zur Rubrik Daily Wahnsinn. Caroline Kebekus ist eine deutsche Komikerin und sie ist auch gleichzeitig der beste Beweis dafür, dass in Deutschland eine Voraussetzung dafür ist, als Komikerin erfolgreich zu sein, dass man nicht lustig ist. Schauen wir mal hier in eine ihrer Sendungen rein.
Was zur Hölle? Schon wieder? Und dieses Business, das ist natürlich die frohe Botschaft deines Vaters zu verkünden. Was ist dir daran so besonders wichtig?
Liebe natürlich.
Ja.
Und Gerechtigkeit.
Ja.
Da habe ich viel von meinem Mann gelernt.
Ah.
Der Aaron ist in einem feministischen Kollektiv in Jerusalem aufgewachsen.
Ah, schön. Mhm.
Und der hat mir die Augen geöffnet.
Mhm. Dann lass uns mal über Sünden sprechen. Also Verhütung, Scheidung, Abtreibung. Was davon ist die schlimmste Sünde?
Das sind doch alles keine Sünden.
Nicht?
Nee, easy. Wir sind doch alle Menschen, oder?
Ja, Frau Kebekus hat sich also mit einer Zeitmaschine in andere Epochen versetzen lassen. 1626 steht sie auf einem Scheiterhaufen und dann beamt sie sich voraus ins Jahr 2033 und huch, sie steht schon wieder auf einem Scheiterhaufen. Wie kommt's? Weil sie eine linke Hexe ist. Der Mob will sie als linke Hexe verbrennen. Exakt 2033, habt ihr es gemerkt? Ja, was haben wir gelacht? 2033, eine subtile Anmerkung auf 100 Jahre davor. So lustig, ja. Gut, Frau Kebekus wird also Opfer eines rechten Mobs in einigen Jahren. Das ist ihre sichere Überzeugung. Das sind Wahrnehmungsstörungen. Frau Kebekus, Sie gehören zu denen, die laufend Scheiterhaufen für andere Leute, für Andersdenkende bauen. Sie sind die Hexenverbrennerin der Neuzeit. Ihnen droht der Scheiterhaufen nicht. Sie sind ja brav. Sie sind ja auf der Seite der Mächtigen. Und dann in diesem Clip sagt sie auch noch, oder spielt sie vor, dass Jesus schwul war. Er fand Abtreibung grandios und überhaupt kein Problem und so weiter und so fort. Jesus war schwul? Möglich, keine Ahnung. Hat vielleicht damit zu tun, dass sich Frau Kebekus in die Vergangenheit zurückspediert hat. Jesus hat sie dort getroffen, hatte ein Date mit Frau Kebekus und fand danach, nee, dann doch viel, viel lieber homosexuell als das. Übrigens, Frau Kebekus garniert 38.500 Euro pro Folge ihrer Sendung. Keine Poete. Apropos Zeitmaschine, wir gehen ein paar Jahre zurück. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der war in der Corona-Zeit zu Besuch in einem Krankenhaus, um seinen Respekt zu zollen dort. Und er war natürlich standesgemäß geschützt mit einer Gesichtsmaske. Schauen wir mal rein.
Das ist natürlich für uns auch eine tolle Sache, dass wir auch so unseren Beitrag dazu leisten konnten, hier möglicherweise Leben zu retten.
Ja, großen Respekt auch von mir. Nehmen Sie das auch bitte den Kolleginnen und Kollegen nach Lübeck mit. Ja?
Das mache ich sehr gerne. Danke.
Ja.
Will ich das mal eben loswerden? Huch, das ging schnell mit der Maske. Fort und weg. Ja, weil Masken schützen bekanntlich nur, wenn die Kamera läuft. Und Herr Steinmeier war überzeugt, dass sie bereits nicht mehr läuft. Solche Clips könnt ihr übrigens zu Massen finden in sozialen Medien. The show must go on, hieß es damals. Und zum Schluss noch ein Schuss Knigge. Wie verabschiedet man sich korrekt aus einer Kindertagesstätte? War auch schon einfacher als heutzutage. Und wie verabschiedet man sich auf keinen Fall? Bitte sehr.
Ich habe gerade meinen 2- und 5-Jährigen von der Kita abgeholt und da ist mir etwas passiert. Das würde ich mal gerne mit euch diskutieren bzw. eure Meinung dazu hören. Und zwar sagt mein 2-Jähriger eigentlich schon seitdem er sprechen kann, wenn er sich verabschiedet, Ciao Kakao. Alle meine Tageskinder sagen Ciao Kakao. Also habe ich gerade eben meinem 2-Jährigen, so wie sonst eigentlich auch immer gesagt, verabschiede dich noch eben kurz, sag noch eben Ciao Kakao. Dann kam die Erzieherin auf mich zu und meinte zu mir, ich solle das doch bitte unterbinden, man würde das sie nicht sagen. Dann habe ich sie angeguckt, weil ich habe das erstmal gar nicht verstanden. Und dann sagte sie zu mir, das wäre rassistisch. Sie hätten ja so viele kakaofarbige Personen in der Gruppe bzw. Einrichtung. Und wenn ich sagen würde, oder auch mein 2-Jährigen dem das beibringen würde, dass man Ciao Kakao sagt, dass das einfach rassistisch wäre. Und tatsächlich weiß ich gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich bin ganz bestimmt nicht rassistisch und ich sehe auch nichts Rassistisches in diesem Slang. Oder täusche ich mich da irgendwie?
Nein, gute Frau, Sie täuschen sich nicht. Ihre Wahrnehmung ist völlig korrekt. Sie leiden einfach unter einer Erkrankung, die aber leider immer seltener wird. Sie sind im Unterschied zu einer wachsenden Masse einfach völlig normal. Und damit kommen wir zur Leserpost. Der Witz des Tages. In der Schule fragt die Lehrerin, was ein Trauerfall sei. Wer kennt ein Beispiel für einen Trauerfall? Und der erste Schüler sagt, wenn ich meine Geldbörse verliere. Und die Lehrerin sagt, nein, das nennt man einen Verlust. Noch ein Versuch. Zweiter Schüler. Wenn ein Loch in unserem Dach ist, das ist doch bestimmt ein Trauerfall. Nein, sagt die Lehrerin, das nennt man einen Schaden. Sagt der dritte Schüler, wenn unser Bundeskanzler sterben würde. Und die Lehrerin sagt, ja, korrekt, genau, das wäre ein Trauerfall. Und mit Sicherheit kein Verlust und kein Schaden. Das war's von der Teuton Edition von The Daily Mail. Morgen und am Freitag geht's weiter mit der ordentlichen Version in Schweizerdeutsch. Und nächsten Mittwoch heißt wieder Bühne frei für Teutonenstoff. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis bald und tschüss.